ist halt die Frage, was die Idee ist dahinter, ja. Also der eine fokussiert sich dann halt auf das Thema Whisky, der andere macht Cognac, der nächste macht Kaffee, ja, und bringt das dann mit in die Bar und ja, also genau. Was war die Ursprungsfrage? Es ist aber, glaube ich, mit allem, was mit Social Media zusammenhängt, dass die Leute immer denken, naja, das macht man so nebenher und das ist ja eigentlich keine richtige Arbeit. Das ist für mich kein Genuss in dem Sinne. Ja, für mich gehört zu dem Thema Genuss mehr wie das, was im Glas ist. Da gehört Emotion dazu, Empfindung, Entertainment, Spaß. Das beeinflusst ja deinen Geschmack alles und das hat mir da einfach komplett gefehlt. Und da habe ich gesagt so, nee, ich mache das anders.
Herzlich willkommen zur Episode 33 des Kaffeesahne-Podcast. Ich bin ganz überwältigt von so viel gutem Feedback in den letzten Wochen. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das antreibt gerade und wie sehr viel mehr Spaß mir die Podcasts gerade machen. Also ein riesen Dankeschön. Und bevor es jetzt losgeht, gibt es wieder eine kleine Eigenwerbung. Und zwar freue ich mich, wenn ihr in meinem kleinen Kaffeesahne-Shop vorbeischaut. Da gibt es eine kleine, feine, wechselnde Auswahl an Kaffees von tollen Röstereien. Und wenn ihr mir ein kleines Trinkgeld zuwerfen wollt, dann schaut doch mal in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr den Link zu meinem Steady-Profil. Und auch da sind in letzter Zeit ein paar Leute zusammengekommen und das ist riesig, wirklich richtig cool. Danke euch für die Unterstützung. Mega. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gast und das ist diesmal Timon Kaufmann. Wir haben uns über Skype unterhalten und haben ein bisschen darüber gequatscht, wie er von Cocktails ins Hotel, an die Bar, zum Kaffee und zum Brewing Bartender geworden ist. Er gibt uns ein paar Insights darüber, wie so ein YouTube-Live aussieht. Da findet ihr ihn nämlich seit kurzer Zeit mit einem ziemlich coolen Kaffee- und Bar-Content. Schaut euch das auf jeden Fall an. Timon hat nämlich ordentlich Entertainment-Faktor. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, also okay, ich habe gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich habe nämlich die letzten 10 Minuten deine YouTube-Videos geguckt. Vielleicht hast du es gesehen. Ich habe dich jetzt abonniert. Ich habe 4 Videos sehr geliked.
Sehr löblich.
Ja, okay, also so die erste.
Alles für den Algorithmus.
Ja, voll. Und vorher kannte ich halt nur deinen Instagram-Account, auf dem du ja auch immer so kleine, kurze Videos machst als Teaser für deinen YouTube-Kanal. Und ich finde den Unterschied von diesen Teaser-Videos zu dem YouTube ist so 10 Gänge runtergeschaltet, weil du diese Instagram-Videos, das ist ja echt so bam, 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 so viele Informationen wie möglich in dieses ganz kurze Video und auch auf Englisch. Und dann kommst du zu deinem YouTube-Kanal und es ist so, hi, komm, wir machen zusammen Kaffee.
Ja, klar. Es ist, also das Ziel von diesen Short-Videos war halt einfach in 60 Sekunden. Also das ist so die Vorgabe, maximal 60 Sekunden. Zum einen, weil es ja von Instagram eine Zeit lang so vorgegeben war. Mittlerweile kannst du da ja auch ins Unendliche gehen. Oder 10 Minuten ist, glaube ich, das Maximum. Ich weiß gar nicht, was da das Time Cap ist. Ja, du kannst dir diese Videos posten, wo dann steht, weiterschauen. Da spielt es quasi im Feed IGT. Quasi nur die ersten paar Sekunden ab und dann kannst du draufklicken, so Video weiterschauen. Aber die Idee war eben die Infos, die in einem langen YouTube-Video kommen, dann da in 60 Sekunden zu packen. Und da die YouTube-Videos doch eher ins Detail gehen und meistens über 10 Minuten sind, ist das dann schon recht sportlich. Aber ich sag mal so, das Publikum zwischen Instagram und YouTube ist ja nochmal ein anderes. Also Instagram ist ja eher so die schnelle, leichte Kost und bei YouTube schaut man sich dann schon auch eher mal ein etwas längeres Tutorial an. Und genau, wie du schon sagst, das ist im Grunde genommen nur der Teaser und so ein bisschen leichte Kost für Instagram dann.
Ja, ja, bei YouTube bleibt man, glaube ich, auch leichter hängen und kommt dann irgendwie von einem Video zum nächsten. Aber warum machst du das eine auf Englisch und das andere auf Deutsch?
Ja, das war so ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, ja, weil ich habe ja mit Instagram angefangen und schon da war die Überlegung, Englisch oder Deutsch. Und da habe ich mich dann aufgrund der Reichweite für Englisch damals entschieden. Weil ich halt für mich gesagt habe, okay, das ist jetzt zum einen was, wo ich halt mehrere Leute mit erreichen will, zum anderen wollte ich halt was auf Englisch haben, dass potenzielle Kunden eben auch sehen, dass ich auch auf Englisch arbeiten kann. Mhm. Und als es dann zu YouTube kam, ich wusste bei YouTube, dass es da etwas umfangreicher wird, etwas längere Videos, ein bisschen mehr ins Detail geht. Und da habe ich mich einfach wohler mit Deutsch gefühlt. Das war der eine Grund, weil es dann einfach natürlicher ist, ja, in der Muttersprache. Das war ein Grund. Und der andere Grund war, dass es nicht sehr viel hochwertigen deutschen Content im Kaffeebereich gibt. Also es gibt natürlich die Kaffeemacher, die machen das mega gut, super tollen Content, sehr coole Reviews und solche Geschichten. Es ist aber halt auch alles irgendwie so on the go, on the fly, so one take irgendwie. Wir schmeißen die Kamera an und reden dann 30 Minuten. Und das war es dann aber auch schon fast, was es so an deutschsprachigen Content gibt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich es aufs Deutsch, weil muss jetzt nicht irgendwie der 1321. YouTube-Kanal auf Englisch über Kaffee sein. Ja, das waren so die zwei Entscheidungspunkte, warum das eine jetzt auf Englisch und das andere auf Deutsch ist. Ja. Also mein Instagram ist jetzt auch nicht strikt Englisch. So manchmal streue ich da auch so ein bisschen deutschen Content mit ein, wobei ich es schon versuche, Englisch zu halten.
Ja.
Aber so eine wirkliche Strategie, das hat sich einfach natürlich ergeben, so.
Also mit den Sprachen hat sich natürlich...
Mit den Sprachen, ja, genau.
Ja, kommunizierst du denn auf Instagram auch mit vielen Leuten? Also ist dir da schon auch, also merkst du da schon auch, dass das gut ist, dass du das auf Englisch machst, weil viel auch auf Englisch zurückkommt? Oder ist dann die Kommunikation hauptsächlich schon mit der deutschen Community, sage ich jetzt mal?
Also tatsächlich, die Community ist doch schon eher deutsch, mit der kommuniziert wird, auf beiden Kanälen tatsächlich. Ja. Es hat sich aber noch keiner dran gestoßen tatsächlich, dass der Content dann auf Englisch ist, weil ich glaube, der meiste Content, gerade so im Kaffee- oder Cocktailbereich, ist halt einfach international und dadurch halt automatisch irgendwie auch gleich auf Englisch. Und dementsprechend hat sich da jetzt noch nie zumindest offensichtlich jemand dran gestoßen.
Englisch ist ja auch ziemlich universell, ne? Also.
Ja, mittlerweile schon, ja. Klar, ältere Generationen tun sich da manchmal noch ein bisschen schwer, aber.
Die sind auch nicht bei Instagram.
Ja, stimmt auch wieder, ja. Nee, also von dem her ist Englisch ja eigentlich so fast die Standardsprache auf Instagram. Ja, also zumindest in meiner Bubble.
Ja, auch die guten alten Bubbles. Wann hast du deinen Instagram-Kanal denn, also wann hast du damit gestartet? Hatte das was mit deiner, mit der Meisterschaft zu tun, die du da gewonnen hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Das habe ich damals eher privat gestartet. Ich müsste jetzt lügen, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube, als ich im Standl 20 auch angefangen habe, also als ich so Vollzeit ins Kaffee-Business übergegangen bin, es war aber eher mehr so privat und aus Neugierde und das hat sich dann entwickelt, wie so vieles.
Aber gutes Stichwort. Ja. Also Standl 20, ne?
Standl 20, ja.
Ja, in
also
in
bayerisch
München, ne?
Für Stand Nummer 20 in München, genau.
Sind das deine Kaffeeanfänger?
Jein, nicht ganz. Also ich habe lustigerweise bis 2012, 2013 gar keinen Kaffee getrunken, weil es mir nicht geschmeckt hat. Oder ich gedacht habe, dass es mir nicht geschmeckt hat, weil ich bis dahin halt immer nur diese komplett verbrannte Milchsuppe gekannt habe oder halt widerlichen, schlecht zubereiteten, auf total verranzten Maschinen gezogenen Espresso getrunken habe und zu Recht gedacht habe, dass mir Kaffee nicht schmeckt. Und dann habe ich angefangen, in einer Bar zu arbeiten. Gamsai hieß die damals. Und zwar wurde die betrieben von Matthew Becks. Das war so einer der Startender, wie man so schön sagt, der internationalen, der da seine Bar aufgemacht hat. Und der ist bekannt geworden durch eine Bar in Melbourne. Der Raum hieß die damals. Das war die erste molekulare Cocktailbar, die High-End und schweineteure Cocktails gemacht hat. Also nur so als kleines Beispiel für Cocktails, die er gemacht hat. Der hatte so einen, der Raum Sashimi-Cocktail hieß der. Und da hat er Wassermelone genommen, die so in Sashimi-große Stücke geschnitten, die Wassermelone dehydriert, dann mit dem Cocktail rehydriert und dann hast du das quasi auf so einer Schieferplatte, hast du deine 5 Streifen Wassermelonen-Sashimi gekriegt, wo quasi der Cocktail aufgesogen war drin und dazu so eine Basilikum- irgendwas Paste, die halt aussah wie Wasabi und dann hast du den Cocktail quasi in diese Wasabi-Paste getunken, halt gegessen.
Ja, da, ja, also solche Sachen.
Auf so einem Level hat er damals seine Cocktails gemacht und damit ist er halt recht bekannt geworden und hat seine Homebase aber aus Beziehungsgründen in München gehabt und hat dann irgendwann gesagt, okay, er macht jetzt seinen Flagship-Store mehr oder weniger in München auf. Und das war eben die Bar Gamsai und dort hat er eben die australische Kaffeekultur mitgebracht. Ja, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht wirklich viel Speciality-Coffee oder qualitativ hochwertigen Kaffee in München grundsätzlich. Und er hat damals den Kaffee von Johannes Bayer gekriegt, also JB-Kaffee, der auch ein recht bekannter Spezialitätenröster ist, berühmt-berüchtigt. Und der hat uns auch trainiert. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal meinen Kaffee getrunken, wo ich mir gedacht habe, so, boah, krass, Kaffee kann ja auch schmecken, ist ja abgefahren, was da möglich ist. Und nachdem ich den ersten Kaffee getrunken habe, habe ich zum Johannes gesagt, du hör zu, wenn du irgendwann mal ein eigenes Kaffee aufmachen solltest, sag mir Bescheid, weil dann will ich als Barista für dich arbeiten und möchte einfach alles über Kaffee lernen, was du mir so beibringen kannst.
Ja? Ach geil, aus der Bar.
Aus der Bar, genau. Mhm. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat er noch kein eigenes Café gehabt, sondern nur seine Rösterei. Und 2 Jahre später hat er dann eben das Standard 20 in München aufgemacht. Also 2015 war das. Und genau, dann habe ich gesagt, okay, ciao Kakao, ich gehe raus aus der Bar, gehe ins Kaffee-Business und lerne jetzt was über Kaffee.
Ach, mir war das gar nicht bewusst, dass die zusammengehören.
Also, Standard 20 und JB Café, ja. Also er ist einer der 2 Teilhaber und hat das damals eben als seinen Verkaufsladen gemacht, weil er halt keinen physischen Laden hatte, wo man seinen Kaffee hätte kaufen können. Und deswegen ist er da quasi als Bohnenlieferant eingestiegen und den operativen Teil hat dann eben der damalige Geschäftspartner gemacht. Der ist jetzt raus und ist jetzt ein neuer mit drin, der Paul von Tettenborn, der auch das Bean Better in München betreibt. Und genau, ja, also er ist da die Bodenkompetenz und die Gastro macht dann halt jeweils der Geschäftspartner.
Okay, ja, und dann bist du dahin und dann bist du beim Kaffee hängen geblieben?
Gar nicht mal hängen geblieben. Also es war jetzt nie meine Intention, nur noch Kaffee zu machen. Die Idee war schon immer, Kaffee und Bar so ein bisschen zu kombinieren. Aktuell ist es halt noch sehr kaffeelastig einfach, auch von meinem Content, den ich so mache, weil es da einfach noch wahnsinnig viel zu lernen gibt. Also ich glaube, jeder, der im Kaffee-Business ist, der wird das Gefühl kennen, dass jedes Mal, wenn man denkt so, ah, jetzt habe ich es verstanden, kommt einer ums Eck und zeigt einem, dass man eigentlich keine Ahnung hat von dem, was man macht. Dementsprechend ist das irgendwie so ein Fass ohne Boden. Ja. Aber grundsätzlich war es immer die Idee, das in irgendeiner Form zu kombinieren. Und da halte ich auch noch dran fest.
Entschuldigung. Ist es denn bei, bei Cocktails ähnlich? Also, dass du da auch denkst, so, wow, jetzt habe ich da, bin ich da langsam mal hier durchgestiegen und habe die Ahnung und dann kommt da auch jemand um die Ecke und.
Ja, also es ist immer die Frage. Kann man's vergleichen? Ja, also es ist immer die Frage, wie ambitioniert man das nimmt, ja. Weil der große Unterschied zwischen dem Kaffee-Business und dem Bar-Business ist, beim Kaffee hast du im Endeffekt ein Produkt, auf das du dich konzentrierst. Das ist der Kaffee in allen Variationen, in allen Zubereitungsarten, aber du hast im Endeffekt ein Ausgangsprodukt, den Kaffee. Mhm. Ja, klar, kommt dann noch die Milch dazu, etc. pp. Ja, man kann dann irgendwann anfangen, seine Kühe mit irgendwelchen verschiedenen Kräutern zu füttern, dass die Milch anders schmeckt. Ja, aber Kaffee ist doch sehr fokussiert oder das Kaffee-Business sehr fokussiert auf dieses eine Produkt. Mhm. Und an der Bar hast du eben eine unendlich viel größere Anzahl an verschiedenen Produkten. Ja, das sind verschiedene Spirituosenkategorien. Das hört ja bei den Spirituosen nicht auf. Das geht dann weiter mit Weinen, mit Bieren, mit Säften, mit Zubereitungstechniken, mit Eis, mit also
Kaffee.
Shake-Techniken, mit Kaffee. Ja, also das ist um ein so Vielfaches breiter aufgestellt wie Kaffee, also vermeintlich, wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie tief man da einsteigt. Und ja, von dem her ist halt die Frage, was die Idee ist dahinter, ja. Also der eine fokussiert sich dann halt auf das Thema Whisky, der andere macht Cognac, der nächste macht Kaffee, ja, und bringt es dann mit in die Bar. Und ja, also genau. Was war die Ursprungsfrage?
Habe ich auch gerade überlegt, tatsächlich. Aber du bist auf jeden Fall nicht voll nur in Kaffee eingestiegen. Ich glaube, das war es so ungefähr.
Also genau.
Und wann hast du dann beschlossen, bei diesen Meisterschaften mitzumachen? Weil, das können wir jetzt vielleicht mal sagen, du bist Coffee in Good Spirits Meister, deutscher Meister, aus dem Jahre 2015
war das
15,
auch.
Ne? Ja, genau.
Ja, genau.
Okay. Und ja, erzähl
lustiger
mal.
Ja, also lustigerweise war das eher so, ja, bin ich da hingekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich war da ja quasi erst ein halbes Jahr wirklich in dem Kaffeethema drin und irgendwann kam dann der Johannes ins Café und meinte so, ach ja, Timon, übrigens, ich habe dich jetzt für Coffee and Good Spirits angemeldet und du darfst jetzt mitmachen und ich war so, what? Okay. Also ich hatte davor durch die Bar-Erfahrung schon sehr viel Wettkampferfahrung. Also habe schon viele nationale und internationale Wettbewerbe im Cocktailbereich gemacht und auch gewonnen. Von dem her war mir das jetzt nicht ganz unbekannt. Aber die Kaffee-Olympiade ist dann doch schon nochmal ein anderes Level, anderes Niveau. Einfach was das Regelwerk schon angeht. Ja, ich habe gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe, ihr habt sie doch nicht alle.
Ja, was ihr denn, Kaffeemenschen, was soll das?
Ja, genau, ja. So 16 Seiten Regelwerk, so what und wo ist der Spaß, so ungefähr. Ja. Habe mich dann aber doch in das Thema reingefuchst und hatte mit dem Johannes da einen ganz guten Support. Habe dann auch noch Support von der Kaffeekommune gekriegt. Die dann zu Besuch waren und halt so die Probedurchläufe so ein bisschen gejudged haben und ja, scheinbar hat es dann ausgereicht.
Aber wie viele Leute haben mitgemacht bei Coffee and Good Spirits?
Oh, es waren damals tatsächlich echt nicht so viele. Ich glaube, es waren vier oder fünf Teilnehmer. Also es war jetzt schon mal nicht immens schwer, unter die Top 3 zu kommen, sagen wir es mal so. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz sind es dann trotzdem noch ein paar Wettbewerber, die halt mit dabei sind und das Niveau ist schon recht anspruchsvoll. Ja. Vor allem, weil ich da halt als Bartender hingegangen bin und nicht als Barista und man als Bartender da einen ganz anderen Fokus hat.
Ja, also ja, aber war das für dich ein Vorteil oder?
Ich glaube, es war von Vorteil, weil der Entertainment-Faktor mir die paar Punkte dann gebracht hat, die das Ganze dann ja für mich entschieden hat. Also ich habe da halt eine Story um die Drinks rumgebastelt mit Prince of Bel-Air, habe halt dann den Prince of Bel-Air Soundtrack verwendet für die Präsentation. der Cocktail hieß The Fresh Prince und habe das halt alles so ein bisschen mehr auf Entertainment geknüpft. Lustig im Feedback-Gespräch war da danach so, dass die Judges meinten so, ja, war ganz cool und so und das Publikum hat auch echt Spaß gehabt, aber wir mussten deine Drinks bewerten und du hast uns kein einziges Mal angeschaut. So, das war so, gut. Ja, ups, ja. So. Weil in der Bar geht's halt, oder bei Barwettbewerben ist halt auch so ein Faktor, wie nimmst du die Leute um dich rum mit, ja, und da gehören halt nicht nur die Judges dazu, sondern halt eben auch das Publikum. Und wenn die Stimmung passt, dann ist das halt alles so, dann läuft das halt in die Präsentation ein bisschen mit rein und ja, und es ist halt auch alles ein bisschen improvisierter. Also ich habe mich, glaube ich, kein einziges Mal hingestellt und habe irgendwie meinen Text eingeübt, sondern ich wusste, was ich sagen wollte und habe das dann halt frei vorgetragen.
Auch bei der Kaffeemeisterschaft.
Ja, ja.
Ja, damit hast du dich bestimmt nicht sehr abgehoben, weil das sind ja echt oft einfach so richtig runtergeratterte Texte, wo du so richtig merkst, dass da mit jedem Handgriff irgendwie ein Wort oder so mit eingebaut ist.
Ja. Aber das war schon was mich damals, als ich den ersten Wettbewerb gesehen habe, wo ich mir gesagt habe, so, oh nee, Leute, das kann's noch nicht sein irgendwie. Das ist so wie so Roboter, ja, die da ihren Text runterrattern und ich fand das so hart unsympathisch. Also ich ziehe meinen Hut vor jedem, der da mitmacht, weil ich weiß, wie unendlich viel Arbeit da drin steckt. Vor allem so einen Text dann halt auch so zu timen, dass das halt alles passt. Aber das ist für mich kein Genuss in dem Sinne. Ja, für mich gehört zu dem Thema Genuss mehr wie das, was im Glas ist. Da gehört Emotionen dazu, Empfindungen, Entertainment, Spaß, das beeinflusst ja deinen Geschmack alles und das hat mir da einfach komplett gefehlt. Und da habe ich gesagt so, nee, ich mache das anders.
Und auch dass du entspannt bist, ne? Also dass du nicht nur entertainst, sondern eigentlich dich ja selbst auch so ein bisschen mit unterhältst und mitziehst, was ja dann auch irgendwie gerne mal so ist, macht ja dann auch irgendwie viel aus. Außer du guckst halt die Judges nicht an, ne? Ist halt schwierig. Alle gut drauf, nur die Judges so, hallo.
Ja, genau, nur die Judges sind so. Nee, also ich habe ja schon mit denen geredet, so war es nicht, aber ich hatte meinen Tresen halt so aufgebaut, dass er halt zum Publikum gezeigt hat, so wie es halt gewohnt war. Ja, die haben das auch alle hart gefeiert. Ich habe halt quasi nur den finalen Trink dann den Judges hingestellt und denen dann halt so erklärt, was ich da gemacht habe, mehr oder weniger. Aber so das eigentliche Zubereiten hat halt vor dem Publikum stattgefunden. Ja.
Ja, kann man sich das bei YouTube angucken oder so? Weil oft gibt es ja so.
Also es war mal online. Ich weiß nicht, ob es immer noch online ist. Da müsste ich mal gucken. Es war aber definitiv mal online, ja.
Ah, witzig. Ja, das würde ich
aber ich weiß nicht, wie lange. Ich meine, ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her.
Das Internet also vergisst nicht.
Ja, eben.
Ja, shit. Und wie war es dann auf der Weltmeisterschaft? Wo war
da
die?
Da bin ich tatsächlich nicht hingefahren.
Warum?
Die war in, weiß mir nicht, ob leisten können. Frankly said, ja. Die war damals in, war es Seoul oder Shanghai? Also irgendwo von uns aus am Arsch der Welt, auf gut Deutsch gesagt. Und ich meine, der Johannes war Sponsor in Anführungszeichen, aber ich meine, ist ja auch ein kleines Unternehmen und im Spezialitätenbereich als ambitionierter Röster, der jetzt gerade am Anfang ist noch, was damals ja der Fall war. Also der war jetzt zwar recht bekannt, aber hat jetzt auch nicht Massen gemacht, hast du natürlich nicht die Kohle. Und dann kam hinzu, dass irgendwie 2 Monate vorher irgendwie immer noch nicht die Sponsoren-Spirituosen bekannt waren und lauter halt so eine Geschichten, wo ich halt gesagt habe, so, ey Leute, ganz ehrlich, ich muss, also auch hier wieder Hut ab von der SCR, die das größtenteils alle ehrenamtlich machen und da richtig viel Herzblut mit reinstecken. Mhm. Aber es waren halt so Kleinigkeiten, wo ich dann gesagt habe, so, boah, ja, weil du bist im laufenden Geschäft, sollst dann, ich meine, für Coffee and Good Spirits, du brauchst quasi dein Irish Coffee Rezept, du brauchst 2 Signature Cocktails, einen für die Vorrunde, einen für die Hauptrunde. das heißt allein drei Signature-Drinks mehr oder weniger, dann musst du das alles einüben, du brauchst das Equipment, musst das Equipment dann irgendwie nach Asien bringen, musst dich und einen Trainer nach Asien bringen, brauchst dann ein Hotel vor Ort. Mhm. Also grob überschlagen wären das sicherlich 5.000 bis 8.000 Euro gewesen, alles in allem. Ja.
Und wir wissen ja, in der Kaffeeszene halt verdient man gutes Geld.
Ja, genau. Ja, da trägt man die Geldkoffer am Ende des Monats mit Schubkarren nach Hause. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann auch für mich gesagt, so, nee, irgendwie ist es mir das nicht wert, den Aufwand nicht wert, der Invest nicht wert, weil du weißt ja nicht mehr, was da nachher bei rauskommt hinten. Ja? Ja. Vielleicht kommst du nicht mehr ins Finale und dann,
und dann ja, stehst du da, hast alles angekarrt. Großen,
ja, genau. Ja. Also ich fand es wahnsinnig schade, weil das Jahr drauf war es, glaube ich, irgendwo in England oder so. Ja, da wäre das natürlich wesentlich praktikabler gewesen. Oder in Berlin, wie, wann war es letztes Jahr? Letztes Jahr war es in Berlin, ne?
Letztes Jahr war es in Berlin.
Oder vorletztes Jahr. Ja, letztes Jahr.
Nee, 2019.
Ja, genau. Ja. Da wäre das natürlich alles wesentlich praktikabler gewesen. Aber so war es für mich einfach, dass ich gesagt habe, nee, das ohne Sponsor und alles war es ja auch finanziell.
Ja, super schwierig.
Ja.
Ja. Ja. Und würdest du im Nachhinein deswegen sagen, dass dir das ein bisschen gefehlt hat oder dass es eigentlich für dich sich schon auch gelohnt hat, diese Meisterschaft mitzumachen, die zu gewinnen und dass du da ziemlich viel jetzt auch rausschöpfst, was jetzt so deine Vorhaben und sowas angeht?
Ja, also ich sehe das.
Wobei es klingt ja nicht so, als wäre das irgendwie so deine Ambition gewesen, ne? Das war ja eher so ein Zufall, dass du da reingerutscht bist.
Ja, ich meine, ich habe immer gerne an Wettbewerben teilgenommen, aber jetzt eigentlich nicht der Wettbewerbe wegen, sondern eher wegen dem Drumherum, wegen der Leute, die du da kennenlernst, die Kontakte, die du knüpfen kannst, die Erfahrungen, die du machst, der Austausch, der stattfindet. Ja, das ist ja alles, ich meine, gerade im Profibereich ist ja die Luft relativ dünn, ja, und international kennen sich die Leute. Ja, wenn man da ein bisschen was gemacht hat. Also, und von dem her ist sowas schon sehr wertvoll. Aber ich kenne es halt aus der Barwelt. Es wird halt oft einfach hart überbewertet, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, weil klar steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, es steckt wahnsinnig viel Herzblut drin, Invest. Aber am Ende des Tages, wenn du nachher an deiner Kaffeemaschine im Laden stehst, interessiert das kein Schwein, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und da musst du performen, ja. Und da kannst du nicht irgendwie eine Viertelstunde brauchen, um irgendwie zwei Cappuccini, zwei Espressi und einen schicken Trink zu machen, sondern da musst du halt schießen. Und da trennt sich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Und von dem her, die Titel sind schön. Man wird auch immer mal wieder drauf angesprochen, so, ey, du warst doch deutscher Meister, ist ein schöner Aufhänger. Aber er sagt am Ende des Tages nichts über die Qualifikationen aus. Ja, also
gerade weil du ja auch gesagt hast, dass das so aufgesagte Texte und sowas sind. Also es ist ja einfach durch und durch eine Performance, die so von Anfang bis...
Ja, ist eine Choreografie.
Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja auch, war das hier nicht André Eiermann oder so, der eigentlich überhaupt gar kein Barista ist, der die Barista-Meisterschaft gewonnen hat. Ja, also klar. Klar, wenn du da irgendwie genug Geld reinstecken kannst oder wie auch immer, dann kannst du das halt auch so gewinnen. Und dann hast du so auch den Titel. Dann heißt das aber nicht, dass du im Laden ein guter Barista bist.
Klar.
Und auch logisch. So Skills hast, mit den Leuten umzugehen oder so.
Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, spielt ja auch viel Glück mit rein. Ja.
Tagesform.
Mal gewinnt man, mal kommt man nicht mehr ins Finale, weil dem Judge das Outfit nicht gefällt oder was weiß ich was, ja. Oder man irgendwie einen Löffel fallen lässt oder sonst was. Und deswegen, was diese Wettbewerbe aussagen, ist, dass man sehr leidensfähig ist und sehr konzentriert, sehr intensiv an einem Thema arbeiten kann.
Ja.
Ja, aber auch nicht. Die Außenwirkung ist natürlich da, aber für mich zumindest jetzt realisierbar hat es jetzt, glaube ich, nicht immens viel gebracht. Vor allem, weil es halt nur in Anführungszeichen die deutsche, nicht die internationale Meisterschaft war. Das ist ja quasi so die Grundschule, wenn man eine nationale Meisterschaft gewinnt und international ist dann irgendwann das Studium. Ja, also von dem her, zumal 2015 wurde Coffee and Good Spirits ja noch sehr stark belächelt. Das war ja so, ah ja, komm,
die. Die spielen auch noch mit.
Ja, ja, genau. Lass sie auch mitspielen. Ja, die eigentlichen Stars waren da die Barista-Teilnehmer.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht, viele tolle Leute kennengelernt dadurch. Ja.
Ist aber jetzt auch schon 5 Jahre her, ne?
Ist jetzt auch schon 5 Jahre her, ja.
Ja, und was hast du seitdem so gemacht, außer im Standel 20 zu arbeiten?
Oh, nichts. Kaffee getrunken.
Ja.
Ich habe ja, als ich im Standel 20 angefangen habe, auch meine Marke quasi gegründet, mehr oder weniger. Also dieses Brewing Bartender. Und habe seitdem halt versucht, das weiter aufzubauen. Ja, also.
Was ist denn deine Marke Brewing Bartender?
Meine Marke Brewing Bartender, also wie der Name schon sagt, Brewing für den Kaffee, Bartender für die Bar, ist im Endeffekt so ein, ja, eben Zusammenkommen von beiden Welten. Und unter diesem Label mache ich von Artikeln schreiben über Schulungen und Trainings, über Vorträge, über Personalentwicklung und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie mit dem Thema Abend- und Tagesgastronomie zusammenhängt. Aktuell studiere ich auch BWL und Wirtschaftspädagogik an der Uni in München, einfach um da quasi mein Wissen weiter auszubauen und da ein bisschen breiter noch aufgestellt zu sein, was den Punkt Beratung angeht. Und
Also, ach cool, das war mir gar nicht klar, dass dein Studium auch direkt wirklich mit dem mit dem Brühen und den Bartenden zu tun hat.
Ja,
aber es
also
ist
so
wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, ne? Also gerade BWL
Also die langfristige Vision war, also ich bin ja gelernter Hotelfachmann, also ich habe eine Hotelfachausbildung gemacht. Und die langfristige Vision war im Endeffekt, dass wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ey, ich habe hier ein paar Scheine zu viel auf dem Konto und möchte was Eigenes aufmachen, dass ich in der Lage bin, eben von A bis Z alles mehr oder weniger beraten zu können. Ja, also klar, von Küche über Bar, über Café, über das Betriebswirtschaftliche, über das Personalwirtschaftliche, deswegen die Wirtschaftspädagogik, ist so ein bisschen, ja, flatternder Begriff, da können wenige mit anfangen. Also Wirtschaftspädagogik ist, wenn man so möchte, ein erweitertes BWL-Studium, was sich halt sehr stark mit Personalmanagement noch auseinandersetzt. Ja. Und dass ich da eben in allen Bereichen Ahnung habe und beraten kann und halt auch weiß, ab welchem Punkt ich mir dann nochmal einen Spezialisten mit ins Boot holen muss, der da wirklich in die Tiefe geht.
Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Aber deine Hotelausbildung ist ja dann auch, also daher kommt wahrscheinlich dann die Bar-Affinität auch. Also hast du im Hotel auch an der Bar arbeiten müssen, sogar, je nachdem, in was für ein Hotel du warst?
Also tatsächlich kam das Hotel nach der Bar. Also vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch jung und knackig war, habe ich mir überlegt, was ich mal machen möchte und habe mich schon relativ früh für Spirituosen und Cocktails interessiert. Lustigerweise habe ich damals 0,0 Alkohol getrunken, weil es mir, also irgendwie komme ich immer zu den Sachen, wo ich eigentlich denke, dass mich überhaupt nicht interessieren, wie man sieht.
Alkohol.
Ja, ich fand es einfach cool, die Flaschen irgendwie im Regal stehen zu haben, habe sie aber nie getrunken. Also ich hatte irgendwie Liköre im Regal, die seit 3 Jahren abgelaufen waren oder so, weil ich sie halt nie benutzt habe. Ja.
Sah gut aus.
Ne? man konnte posen damit. Und habe dann eben eine Barschule besucht. Und also Barschule hört sich auch so hochtrabend an. Das ist im Endeffekt ein Kurs, den man macht für ein paar Wochen. Und dann hat man halt eine Barschule besucht. Ja? Und habe danach angefangen, an der Bar zu arbeiten. Hab dann so nach knapp 2 Jahren gemerkt, so irgendwie war es das noch nicht. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wie die hohe Kunst des Gastgebens funktioniert. Hab mir dann eben ein Hotel in München rausgesucht, wo ich der Meinung war, dass das eines der besten ist, und bin dann da eben zur Ausbildung hingegangen und war aber da auch schon sicher, dass ich an der Bar bleiben möchte und weiterhin an der Bar arbeiten möchte. Hab mich dann auch während der Hotelfachausbildung auf die Bar hauptsächlich konzentriert und war auch sehr viel an der Bar und bin auch danach dann direkt wieder an die Bar gegangen. Und zwar bin ich dann nach New York gegangen, habe im Pego Club gearbeitet damals. War eine der renommiertesten Bars, die jetzt durch Corona leider auch die Türen geschlossen hat. Und war dann ein halbes Jahr in New York und bin dann eben zurückgekommen und habe dann im Gamsay angefangen. Und also Gamsay war die Bar, wo ich da den ersten
Kaffee getrunken. Ja, und da kam dann auch schon der Kaffee.
Da kam dann auch schon der Kaffee ins Spiel, genau. Und bin dann eben irgendwann zum Kaffee über und da ist dann auch so diese Idee gewachsen, diese zwei Welten so ein bisschen miteinander zu verbinden und das halt so als Markenzeichen mehr oder weniger auszubauen oder als Kernkompetenz.
Ja, voll. Also weil du bist ja dann echt so alle Stufen durchlaufen, die das irgendwie auch in eine Struktur bringen. Also nicht so, ach, hier ein bisschen reingerutscht, da ein bisschen reingerutscht, sondern sobald du irgendwo ein bisschen reingerutscht bist, hast du ja auch irgendwie Bildung mit draufgesetzt. Also
ja,
irgendwie
genau. Also war schon immer ein roter Faden mit dabei. Ich bin jetzt niemand, der sich in ein Thema festbeißt und das bis zum Erbrechen quasi durchexerziert. Also deswegen würde ich auch behaupten, es gibt Leute, die wissen mehr über Kaffee wie ich, es gibt Leute, die wissen mehr über Bar wie ich, aber es gibt wenig Leute, die in beiden Bereichen so solide aufgestellt sind. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht, einfach ein breites Wissen zu haben und da einfach sehr vielseitig und flexibel reagieren und arbeiten zu können.
Ja, sehr cool. Und wie kam das dann jetzt mit dem YouTube? Also wann hast du irgendwie gedacht, da habe ich eigentlich auch Bock drauf? Weil das ja eigentlich erstmal super viel Arbeit für nichts ist, oder?
Ja.
Oder ist das dein Werbetool? Mega.
Also ja und nein. Also eher ja.
Wenigstens also, ehrlich. Macht mir keinen Spaß, aber irgendwie muss ich die Leute herkriegen.
Na, Schmarrn. Also klar macht es mir Spaß, weil sonst, ich glaube, wenn einem sowas keinen Spaß macht, dann kann man es auch gleich bleiben lassen.
Sieht man auch.
Weil, das sieht man nicht. Na gut, doch. Dann alles.
Nein, also man sieht es auch, wenn es einem keinen Spaß macht, dann kann man es bleiben lassen, weil
also,
dann fällt es eh auf. Nee,
vor allem bei dieser YouTube-Geschichte, weil pro Video, was man da produziert, muss man halt 1 bis 2 Arbeitstage investieren mit Vorrecherche, Material, Bildmaterialerstellung, Schnitt, Nachbearbeitung etc. pp. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben irgendwie so in 2-3 Stunden nebenher macht.
Willst du es einmal genau erklären, wie das läuft, wenn du ein YouTube-Video machst?
Klar, kann ich gerne machen. Also im Grunde genommen fängt es an mit einem Thema, das man sich aussucht. Dann betreibt man natürlich, je nachdem, wie tief man in diesem Thema schon drin ist, mehr oder weniger Recherche. Das kann von einer halben Stunde bis hin zu einer Woche gehen. Also je nachdem, was es halt für ein Thema ist. Mhm. Und gerade beim Thema Kaffee kann man sich ja sehr schnell in die Nesseln setzen und irgendwas sagen, was 2 Tage vorher von einem James Hoffman, wie sie nicht alle heißen, widerlegt wurde. Und dann darf man nochmal von vorne anfangen. Ja.
Dann kommen alle, was?
Ja, genau. Und da wird ja auch recht schnell gebasht bei dem Ganzen. Ja. Also es bedarf einfach eine gewisse Vorbereitung. Dann kommt das Shooten an sich natürlich, ja, je nachdem, wie gut man das geskriptet hat. Also in der Vorbereitung schreibt man sich in der Regel dann ein Skript, wo man so grob die Punkte auflistet, die man in dem Video dann bearbeiten möchte, dass es nicht irgendwie ein kunterbuntes Kauderwelsch wird, wo keiner folgen kann. Dann kommt natürlich das Shooting an sich. Je nachdem, wie gut und fit man das ist, dauert es länger oder kürzer. Je länger es dauert, desto länger dauert dann halt auch die Nachbearbeitung, weil du halt mehr Material hast. Dann geht das Ganze in den Schnitt, wo du dann halt schneidest, Bildbearbeitung machst, irgendwelche Grafiken mit einarbeitest und so weiter und so fort. Wenn das erledigt ist, musst du es dann halt noch auf YouTube hochladen, die ganzen Videobeschreibungen etc. pp. Einfügen, die Tags einfügen, Thumbnails erstellen und solche Geschichten. Und ja, dann
und je nachdem,
das Video bewerben.
Und je nachdem, was du für ein Thema hast, hast du dann auch Quellenangaben und sowas oder ergibt sich das
auch
bisher noch nicht? Okay.
Auch. Also es kommt drauf an, was es halt für ein Thema ist. Wenn es jetzt ist, wie verkoste ich einen Kaffee, habe ich jetzt keine großen Quellenangaben. Wobei, nee, selbst in dem Video habe ich eine Quellenangabe hin gemacht, und zwar das Aromarad von der SCA. Aber ja, je nachdem, wie wissenschaftlich das wird, aktuell mache ich noch Basic-Videos, die so Grundwissen vermitteln. Weil wenn man das nicht hat, ist es halt schwierig, wirklich ein Video in die Tiefe zu machen, weil das dann ewig lang wird, wenn du dann erstmal die Basics erklären musst. Wenn du halt so einen Grundstock an Basics hast, kannst du sagen, wenn du über das Thema mehr erfahren möchtest, schau dir das Video an, ja, und kannst dann halt gleich an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Deswegen baue ich jetzt gerade eben so ein bisschen die Basics auf und möchte dann in Zukunft auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wobei auch da dann die Frage ist, ich meine, für Luft und Liebe macht man sowas dann auch nicht, ja, ewig, weil irgendwann muss die Arbeit dann halt natürlich auch wieder irgendwas abwerfen, und da bin ich jetzt halt gerade am Schauen, ob man mit Patreon noch irgendwie was macht oder inwiefern man da Kooperationen eingehen kann mit Spirituosenfirmen zum Beispiel. Also das Thema Spirituosenindustrie ist etwas dankbarer und hat auch etwas größere Budgets wie jetzt die Kaffeeindustrie. Aber selbst da findet man dann Toolhersteller, die einem die Tools zur Verfügung stellen, dass man da zumindest mitarbeiten kann und solche Geschichten. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, dass da irgendwann dann auch mal was bei rumkommt. Um wieder den Bogen zu der Eingangsfrage zu schließen, ja, es war oder es ist in erster Linie ein Marketing-Ding, um einfach eine gewisse Kompetenz auch zu zeigen und auszustrahlen, weil sowas natürlich für potenzielle Auftraggeber auch von Interesse ist, gerade wenn es auch um Vorträge oder sowas geht, dass man halt sieht, okay, der kann auch ein bisschen präsentieren, der kommt auch halbwegs sympathisch rüber im Idealfall, ja, dass man da halt nicht so komplett ins Blinde irgendjemanden bucht und hofft halt, dass es dann irgendwie gut geht.
Der sieht auf den Fotos so nett aus.
Ja,
den
genau,
laden wir ein für den Vortrag.
Er kriegt aber keine zwei Sätze am Stück gerade raus.
Ja, ja. Kannst sehr gut schneiden.
Ja, aber ich hoffe natürlich, dass auch darüber hinaus sich daraus dann was ergibt.
Ja, ja. Und wer ist aber deine direkte Zielgruppe? Also, weil wenn du mit Basics anfängst, ist es ja eigentlich, spricht ja fast jeden dann erstmal an, oder?
Ja, genau. Also aktuell ist es noch relativ breit, sage ich jetzt mal. Also Zielgruppe ist jeder, der sich für Kaffee und oder Spirituosen interessiert. Da gibt es zum Glück in der Regel relativ große Schnittmengen. Ja, also jemand, der ein Genussmensch ist, der gerne Kaffee trinkt, der genießt auch gerne mal ein gutes Glas Wein oder einen schönen Cocktail oder hat einfach eine andere Awareness für Qualität. Und von dem her ist da die Schnittmenge noch relativ groß. Und ja, wie weit ich da in die Tiefe gehe oder das spezifiziere, das bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig. Ich denke, das wird sich auch so ein bisschen mit der Community dann ergeben, die ich dann hoffentlich aufbauen werde über die Zeit und gucken, okay, was wollen die, in welche Richtung entwickelt sich das? Da muss man dann natürlich auch ein bisschen hinhorchen und schauen, was wird da gefragt und wo sind da die, ja, die Lücken.
Ja, ja, voll. Ja. Also, weil du machst das ja noch gar nicht lange. Und nee, so deinen eigenen Style, den erkennt man ja auf jeden Fall. Also, das wirkt sehr durchdacht, was du da machst. Also,
Dankeschön. Ja, ist auch ganz nett, mal so ein Feedback zu hören, weil man selber ist da so in seiner Welt und macht halt so, wie man denkt, dass es richtig ist und weiß dann oft nicht so wie kommt das jetzt an, wie kommt das rüber, passt das alles? Ich mache das tatsächlich noch nicht so lang. Die Initialzündung war auch hier Corona tatsächlich, weil durch Corona natürlich das ganze Messengeschäft und die Auftragslage halt ziemlich zerschossen wurde für das komplette Jahr.
Und dadurch, also du hast auch viele Messejobs vorher gemacht?
Ja, halt im Bereich der Vorträge. Ja, also halt viele Vorträge und Workshops gemacht, aber selbst Schulungen, ja, also mit der Spirituosenindustrie ist es halt oft so, dass man da sich einen Partner sucht, mit dem man dann einen Workshop ausarbeitet und dann eben in verschiedenen Städten Workshops für die Bar- oder Kaffeeszene macht. Da ist jetzt auch gerade wieder was in Planung mit einem Fillerhersteller, wo ich wahrscheinlich bald ein bisschen touren werde und so ein paar Workshops für Kaffee und Bar machen werde. Auch hier ist eben wieder die Idee dahinter, beide Welten halt so ein bisschen zu connecten. Das ist halt durch Corona alles weggefallen, ja, weil du konntest keine öffentlichen Veranstaltungen machen, die Messen sind natürlich alle ausgefallen, die Wettbewerbe, wo ich dann als Judge mit drin war und dort Workshops gemacht habe, sind weggefallen, also im Endeffekt ist mein Kernbusiness auf mehr oder weniger quasi null runtergegangen, ja, und dementsprechend hatte ich dann halt Zeit und auch die Notwendigkeit, mich einfach digital ein bisschen besser aufzustellen, um auch ein Stück weit präsent zu bleiben. Ja, weil wer heutzutage nicht digital ist, der existiert quasi nicht. Ja,
so ganz total. Gesagt,
also Augen der Auftraggeber. Ich habe ohnehin damit geliebäugelt, mal was mit YouTube zu machen. Und das war dann halt genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt oder nie. Glücklicherweise habe ich mich schon vor Corona mit der ganzen Aufnahmetechnik, Schnitttechnik und so auseinandergesetzt, weil es ohnehin in Planung war. Dieser Lockdown hat dann eben dazu geführt, dass es dann halt relativ schnell, relativ steil voranging.
Ja. Und du machst auch echt keine halben Sachen, ne? Also du bist dann auch so schön mit Kamera, Mikro und allem richtig geil ausgestattet, ne?
Ja.
Wir haben ja mal so ein bisschen über dein Setup schon mal gequatscht und ja. Selbst dein Ton ist, dein Tonequipment ist besser als meins für den Podcast.
Ja gut, also bei dem Tonequipment muss ich gestehen, das habe ich mir auch nur ausgeliehen aktuell von dem Fotografen, der Florian Konrad, der auch meine Webseitenfotos gemacht hat und mein Intro und so, mit dem arbeite ich schon relativ lange zusammen. Der macht das so semi-professionell auch, der ist eigentlich gerade Doktorand für Geothermie und macht diese Fotogeschichten so nebenher. Seinen YouTube-Kanal kann ich übrigens auch sehr, sehr empfehlen. Der macht so Outdoor-Tagebücher. Also die waren jetzt vor kurzem für 2 Wochen in Kamtschatka und sind quasi nur mit Rucksack und Zelt durch das übelste Outback gewandert mit Bären, Abwehrsystemen und was weiß ich was und haben da die ganzen aktiven Vulkane bestiegen und das hat er halt mit Drohne und allem drum und dran dokumentiert. Also wirklich sehr, sehr cool und der hat mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Ja. Ah, sehr nett. Liebe Grüße, Dankeschön.
Liebe Grüße an der Stelle. Genau. Ja. Fuchsografie heißt die Seite von ihm.
Okay, cool.
Also sehr lohnenswert da mal, gerade wenn man sich für Naturfotografie und so interessiert, der macht wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Genau. Die Kamera habe ich gekauft, ja, über Rebuy, aber das war auch ein Invest von, was habe ich insgesamt gezahlt? Ich glaube 400 Euro. Dann halt noch ein bisschen was zum Ausleuchten auf Amazon für 50. Also es ist überschaubar. Alles in allem war es vielleicht ein Invest von 500 Euro, sowas. Ja, also
ja,
es ist.
Ja, okay, damit, ja, ja.
Es ist nicht immens, ja. Für den Qualitätsanspruch, den ich habe, war es halt einfach notwendig, da was zu machen.
Ja, oh, ich kann es auch voll verstehen. Ja. Ich bin auch im Moment mit dem, mit meinem Mikro, was ich hier so habe, sehr unzufrieden. Also gerade, weil ich halt gerade diese vielen Podcasts schneide, die von beiden Seiten kommen. Und da sind dann halt teilweise Tonaufnahmen von meinem Gegenüber besser als meine eigenen. und ich bin die, die Podcasts eigentlich macht. Ich denke, dass sehr bald dann vielleicht doch auch nochmal ein anderes Mikrofon oder vielleicht auch ein Aufnahmegerät drin sein sollte. Da arbeite ich gerade ganz hart dran.
Ja, ich meine, sobald man quasi das selbstständig macht, kann man sowas ja auch absetzen und das als Investment verbuchen. Von dem her geht das schon alles. Ja. Aber ich, wie du schon sagst, ich bin jemand, der ungern halbe Sachen macht. Wobei ich bei der YouTube-Geschichte schon ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin. Aber es gibt so im Marketing, was ich ja durchs Studium auch so ein bisschen habe, so den Spruch, wenn einem das erste Video, was man rausbringt, also auf YouTube gemünzt, wenn einem das nicht peinlich ist, dann ist man zu spät an den Markt gegangen. Ja. Also wenn einem das erste Produkt, was man rausbringt, nicht peinlich ist im späteren Verlauf, dann ist man zu spät an den Markt gegangen und hat das Ganze zu sehr überdacht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt einfach. Und also ich hoffe, man merkt es auch, aber die Entwicklung der Qualität der Videos hat auch schon deutlich zugenommen. Es ist einfach ein Learning, was man dadurch läuft. Ja. In sehr vielen Bereichen.
Auch im Sinne von, wie selbstsicher du bist?
Das gar nicht mal so. Also ich habe irgendwie noch nie Probleme gehabt, vor Publikum zu stehen. Mit Kamera ist es nochmal was anderes, weil du kein Publikum hast. Da kommst du dir manchmal ein bisschen dämlich vor. Und es ist tatsächlich auch so, dass du vor der Kamera immer so ein bisschen latent übertreiben musst, damit es gut rüberkommt. Damit es normal rüberkommt tatsächlich, ja. Also da ist immer so ein bisschen Übertreibung und das muss man tatsächlich so ein bisschen lernen. Manche sind da Naturtalente, andere müssen sich da halt ein bisschen ranarbeiten. Also das war schon sowas, wo ich mich ein bisschen hinarbeiten musste tatsächlich, aber jetzt nichts, was irgendwie unmöglich war in dem Sinne.
Ja, und ich glaube, was echt gut ist, ist, dass du ein relativ gleiches oder ähnliches Setup immer hast. Also, dass es schon ganz klar ist, ich mache das in dieser Ecke, ich räume dafür das und das kurz weg und stelle das dahin und dann kann es losgehen. Das hilft ja dann schon total. Also, weil sonst ist es ja oft so die Hürde, okay, wo nehme ich jetzt dieses Video auf? Wie mache ich das jetzt? Wo kommt die Kamera hin? Und das Licht, die Sonne sollte besser scheinen, wenn ich das mache. Und so ist es ja relativ easy. Ich habe eine Idee und könnte ich vielleicht gerade schnell umsetzen, legst du halt einfach.
Ja, selbst wenn das Setup bekannt ist, ist es nicht immer einfach, weil gerade wenn du dann eine sogenannte B-Roll schneidest, also eine quasi zweite Sequenz filmst, die dann immer reingeschnitten wird in das Video, musst du da auch wieder komplett neu ausleuchten und dann musst du dir halt wirklich eine Liste machen, wo du weißt, welche Takes musst du jetzt in welcher Einstellung machen, weil sonst musst du irgendwie fünfmal hin und her bauen, was dann auch nicht sehr effizient ist. Und das kostet schon mehr Zeit, als man manchmal denkt. Ja? Also das ist immer ganz lustig. Es ist aber, glaube ich, mit allem, was mit Social Media zusammenhängt, dass die Leute immer denken, das macht man so nebenher und das ist ja eigentlich keine richtige Arbeit. Ja? Aber wer mal so ein 5-Minuten-Video aufgenommen, geschnitten, bearbeitet hat, der weiß, was das ist. Also auch so, da kann ich sagen, das hat schon viel gebracht, dieser YouTube-Kanal, weil ich schon viele Auftragarbeiten für Kunden hatte, für Social-Media-Content-Erstellung, also für Instagram oder eben auch für YouTube und solche Sachen. Da kalkuliere ich tatsächlich für 1 Minute Film mit 1,5 bis 2 Stunden Arbeitszeit. Ja. Und das sehen halt viele einfach nicht, ja, dass das so viel Aufwand ist. Die schlucken dann erstmal, wenn ich sage, 5 Minuten Video sind etwa 8 bis 10 Stunden Arbeitszeit, dann sind sie so, was für 5 Minuten? So, ja, weil gerade wenn es irgendwo ist, wie du schon richtig gesagt hast, wo du das Setup nicht kennst, bis du das ausgeleuchtet hast, bis du die richtigen Kameraeinstellungen hast, bis das dann aufgenommen ist und so weiter und so fort, das kostet einfach viel Zeit und Invest. Und ich empfehle da jedem, der mit dem Gedanken spielt, sowas zu machen, sich zu überlegen, ob er bereit ist, die Zeit aufzuwenden, weil sonst kann man es auch lassen.
Ja, also als ich musste mir ja wegen Corona auch ein bisschen was überlegen, ne? Also ich wollte ja eigentlich auch dieses Jahr Workshops und Messejobs und sowas machen. Das wäre im April so richtig losgegangen. Mhm. Und ich habe dann halt auch angefangen, ja, so kleine Instagram-Videos und sowas zu machen und die auch ein bisschen zu schneiden und so. Und irgendwann kam dann halt die Idee auch mit dem Shop und da habe ich dann gedacht, also weil die kamen halt durch diese ganzen Instagram-Videos, wodurch sich dann irgendwie nochmal eine neue Zielgruppe für mich eröffnet hat. Und dann dachte ich, alles klar, ich mache diesen Shop und der Shop, der bietet euch alles. Da mache ich Videos für euch, da gibt's Anleitungen, da gibt's Rezepte. Dann werden das super coole Produktfotos. Dann gibt's noch einen Blog dazu mit Porträts und weiß ich nicht was. Ja, und jetzt bin ich da gerade so ein bisschen am Gucken, was ich davon überhaupt schaffen kann, weil ich mache das ja alleine.
Ja.
Also das sieht ja, alles das so aus. Das war der nächste Punkt, cool, ja, klar. Voll nett, ja. Genau, und der Podcast soll halt auch jetzt mal weiterlaufen. Und ja. Da bin ich jetzt gerade so die Prioritäten am Setzen. Ja. Das ist einfach scheiße viel Arbeit. Ist geil. Das ist
mega viel Arbeit, vor allem, wenn man es alles selber macht. Ja. Ich meine, allein ja. Instagram und Facebook ist ja eigentlich schon ein Fulltime-Job, wenn du das ordentlich machst. Ja. Also den Content zu createn, wie man so schön sagt, das dann zu planen, das regelmäßig zu posten mit Inhalten, die Mehrwert bieten und so weiter und so fort, das ist ja, ja, und dann heißt es nachher, ja, du hängst nur am Handy rum und ja.
Das ist Arbeit, das ist Arbeit.
Anstatt zu arbeiten.
Ja,
ja, also das ist, aber gut, das ist halt die Herausforderung der modernen Wirtschaft, der modernen
Ja, dass es von außen betrachtet halt nicht so ist, ne? Aber ich glaube, viele verstehen es schon irgendwie, ne? Und man selbst halt dann vielleicht manchmal nicht so. Also man muss sich das ja selbst irgendwie ein bisschen beibringen, ne?
Ja, klar. Ja, ich meine, das Schwierige dabei ist halt, dass die Grenzen auch einfach fließend sind und das halt oft verschwimmt und man dann in seiner Freizeit halt doch wieder irgendwie was arbeitet und die Freizeit halt nicht so rein freizeitmäßig gestaltet, sondern halt immer überlegt, so okay, wie könnte ich das jetzt noch fotografieren, um da den nächsten und so bla.
Das könnte ich also, da noch auch nutzen und da mit einbauen.
Ja, genau, genau. Genau. Also.
Aber bist du gut da drin?
Man muss sich da schon klare. Nee, leider nicht. Der Tobi ist da sehr gut. Der Tobi ist da sehr gut drin. Shoutout an der Stelle. Ja, also Tobi von It's Tobi. Tobi. Ja, dem habe ich neulich mal geschrieben, so, ja, hast du mal Bock, das und das? Und das war irgendwie um 7:30 oder so. Er so, ja, aber ich bin schon im Feierabend, melde mich morgen. So, bumm.
So, sehr gut, sehr gut. Das musste der, glaube ich, auch auf die harte Tour lernen.
Ja, das muss man tatsächlich. Also es ist, ja, und für viele ist da das Verständnis dann halt auch nicht da. So, am besten musst du innerhalb von 10 Minuten geantwortet haben. Und da bin ich mittlerweile echt entspannter, ja, also ich beantworte eine E-Mail auch manchmal erst nach 2 Tagen, wenn die Priorität halt nicht so hoch ist. Also für meinen Arbeitsflow, das soll jetzt nicht heißen, dass wenn ich eine E-Mail spät beantworte, mir das scheißegal ist, sondern dass es halt einfach gerade ein paar Sachen gibt, die vorgezogen werden müssen. Ja, aber das muss man, glaube ich, als Selbstständiger immer irgendwie so ein bisschen lernen, manchmal auf die harte Tour, ja.
Ja, voll. Naja, und man will es ja dann auch, auch ordentlich machen und seinem Gegenüber halt Punkt, ja auch eine vernünftige Antwort bieten. Also wie du schon sagst, die E-Mail, die wartet dann manchmal 2 Tage, aber dann kommt halt eine vernünftige Antwort. Ja. Wenn du die irgendwie gerade, wenn die kommt rein, oh, ich bin gerade bei einem anderen Thema, aber ich antworte jetzt mal. Ja, da kommt dann halt auch inhaltlich nicht so viel bei rum. Manchmal.
Ja. True that.
Ja. Yes. Hey, wir sind ziemlich genau bei 1 Stunde. Ich guck noch
ging
mal.
Flott.
Ja, 1 Stunde, 1 Minute. Voll, oder? Ja, also Timon, hast du noch was du gerne loswerden würdest an die Kaffeesahne-Community, außer dass sie deinen YouTube-Channel abonnieren sollen?
Selbstverständlich. Ja, trink nur guten Kaffee und gute Cocktails. Nee,
wo
sonst
gute Cocktails?
Boah, das ist
im Moment.
Das ist echt eine schwierige Frage, weil das ist halt immer wie ich vorhin gesagt habe, das ist halt auch so eine Emotionsfrage. Ne? Nicht jeder Cocktail ist für jede Situation das Richtige. Und dementsprechend ist auch nicht jede Bar für jede Situation das Richtige, abgesehen davon, dass es aktuell ja eh ein bisschen schwierig ist, sich in Bars entspannen zu können und zurückzulehnen und alles zu vergessen. Mhm. Das ist ganz individuell. Also das kann die kleine Eckkneipe sein, wo man einfach sein Bierchen zischt, oder der Cocktailpalast, wo man irgendwelche geräucherten, redestillierten, was weiß ich was, Cocktails kriegt. Also da eine...
Die Atmosphäre muss stimmen.
Ja, also da jetzt eine konkrete Empfehlung auszusprechen, wäre, glaube ich, unfair allen anderen Bars, die da genauso viel Herzblut und Emotionen reinstecken. Ja. Also von dem her,
okay, das lass,
der,
das
beste, lass der beste Cocktail ist immer der nächste.
Ah, toll. ja, ich freue mich auf die Cocktail-Session, die hoffentlich bald mal ansteht. Dabei
ja,
können wir vielleicht auch ein kleines Shoutout an Alex von Milk and Café Blog rausgeben. Weil eigentlich ist das ja das, worüber wir jetzt mal so richtig ins Gespräch gekommen sind. Und worüber ich mir gedacht habe, hey Timon, sympathischer Typ, wir könnten auch mal einen Podcast zusammen machen. Genau, wir sind nämlich zusammen beim Coffeepreneur-Netzwerk von Alex. Und da wirst du hoffentlich bald, haben wir dafür schon einen Termin?
Nee, Termin ist noch keiner festgelegt. Ich habe der Alex jetzt mal geschrieben und schauen wir mal, was sich da ergibt.
Ja.
Aber die Spirituosen stehen quasi schon fest. Also es wird rum, so wie es aussieht.
Okay, cool. Oh, ich bin super gespannt. Also ich trinke auch gerne Alkohol. Ich hätte zwar gerne Korn
gehabt,
aber...
Beste Voraussetzung.
beim nächsten Mal.
ja, cool. Wie gesagt, das Feld ist weit.
Ja, cool. Also ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. So spontan auch eigentlich. Ja, und ich glaube, das war's, oder?
Soweit.
Wolltest du noch was sagen? Nee.
Wenn noch Fragen aufkommen, könnt ihr gerne schreiben über die Kanäle.
Brewing Bartender. Bekannt. Auf Instagram und auf YouTube.
Instagram, gleich, Facebook und YouTube. Genau, alles das Gleiche. Alles Brewing Bartender. Die CI ist durchgezogen. Die Corporate Identity.
Cool. Sehr gut.
Voll cool. BWLer-Talk.
Ja. ja, dann die Verbindung ist auch leider gerade ein bisschen abge...
ist ein bisschen verzögert.
Also, die reißt gerade immer wieder ab. Ja, ja. Deswegen die letzten 2 Minuten, die fallen wir uns die ganze Zeit gegenseitig ins Wort. Die ganze Zeit voll der gute Flow und jetzt so zum Ende. Tschüss.
Ja, ist doch perfektes Timing jetzt.
Ja, ja, voll. Ja, danke. Tschüss.
Ja, danke auch.
Sag's noch. Tschüss.
Tschüss.
Ins Mikrofon.
Tschüss an alle da draußen.
Cool. Ja, dann.